Ein Tipp, den ich Studierenden immer gebe, ist, guckt nicht so sehr aufs Einstiegsgehalt, sondern überlegt euch, mit welchen Menschen ihr zusammenarbeiten wollt. Das finde ich jetzt Allerwichtigste. Was hilft mir eine aus Einstiegsgehaltserwägungen gefällte Karriereentscheidung, wenn ich in einer Branche lande, in der ich einfach nicht klarkomme, weil diese Menschen sind überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge? Ja, und ansonsten, wenn man also so viel über Work- und Life-Balance nachdenkt, dann stimmt irgendwas nicht. Weil ich finde, das sollte gar nicht so hart zu scheiden sein, sondern ineinander übergehen. Dann ist eigentlich alles gut. Welcome to the
jungle. Heute bei Welcome to the Jungle, Dr. Ralf Nöcker, Geschäftsführer des GWA-Verbands. Ralf, ich freue mich, dass du hier bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Welcome.
Freue mich auch. Vielen Dank, dass wir hier jetzt schön zusammen reden können.
Ralf, erzähl doch mal, was ist der GWA?
Ja, der GWA ist genauer gesagt ein Wirtschaftsverband. Also das heißt, kein Personenverband wie der ADC, sondern es sind Unternehmenmitglied. Und es ist eben ein Verband, das heißt, da haben sich irgendwann vor langer Zeit, in 50er Jahren nämlich, Agenturen zusammengefunden, um gemeinsam Interessen, die die Branche eben bewegen, vertreten zu lassen. Ich glaube, den Verband gibt es seit 1952 und der ist dann mit einem anderen fusioniert. Und diese fusionierte Gesamtverband-Konstruktion, wie heißt der Gesamtverband, gibt es seit 1986. Wir können also zwei Jubiläen feiern im Prinzip.
Wow, wie lange machst du das schon?
Das habe ich über eine Social-Media-Plattform erfahren, wo ja Leute aufgefordert werden, jemandem zum Firmenjubiläum zu gratulieren. Also bei LinkedIn, da gratulierte mir jemand zu 15 Jahren GWA. Also schon schwer vermittelbar, könnte man sagen.
Na bitte, ja. Jung und dynamisch wie eh und je. Wer sind denn so die Mitglieder? Es gilt ja als der wichtigste und größte Verband in Deutschland, würde ich sagen, was das Thema Agentur und Kommunikations angeht.
Ja, es ist tatsächlich eine Auslese aus diesem ja sehr merkwürdigen Markt. Wir haben 22.000 Betriebe in Deutschland, die sich Agenturen nennen. Die meisten davon könnten gar kein Mitglied werden, denn wir haben gewisse Eintrittshürden. Also man muss mindestens 12 Mitarbeitende haben, man muss 1 Million Rohertrag erwirtschaften pro Jahr und man muss 2 Jahre am Markt sein. Und auch ein wesentliches qualitatives Kriterium eher, man muss wirklich mit dem Kunden auf Augenhöhe über Marken reden. Also nicht zum Beispiel im Digitalen hinten umsetzen, sondern wirklich Markenstrategie, Markenkampagnen umsetzen. Und da fallen von den 22.000 21.500 raus. Das ist tatsächlich so krass.
Erzähl, wie kann das sein?
Naja, wir haben da eine Struktur, die eben aus sehr, sehr vielen Kleinstanbietern besteht. Destatis spricht von 15.000, also plus, mehr als 15.000 Betrieben mit nur einer einzigen Person. Und dann mit sehr, sehr wenigen, ich habe da mal gelesen, 80 roundabout, die mehr als 200 Mitarbeitende haben. Diese 80 Betriebe machen aber mehr Umsatz, nämlich fast doppelt so viel Umsatz wie diese 15.000. Also es ist ein ganz komischer Markt und der ist im Prinzip auch zweigeteilt, auch was die Thematik anbetrifft. Dieser Ein-Personen-Betrieb hat natürlich ganz andere Fragestellungen als jetzt unsere Mitglieder, bei denen es um Themen geht, über die wir sicherlich noch sprechen werden. Deswegen, also bei uns werden die, so ist auch unser Claim, führenden Agenturen repräsentiert und deren Interessen vertreten wir dann eben auch.
Wie kommt ihr, in welcher Häufigkeit findet da so der Austausch statt und wie kommt ihr zusammen?
Permanent. Also das ist auch das Wesen des GWA. Im Prinzip sind wir eine Holding über lauter Austauschplattformen. Wir haben Austauschplattformen für bestimmte Themen, DE&I, Nachhaltigkeit. Wir haben Austauschplattformen für bestimmte Marktsegmente, beispielsweise Public Campaigning, Healthcare-Kommunikation, B2B-Kommunikation und das ist der größte Teil, eben auch für alle möglichen Agenturfunktionen. Beratung, Kreation, Anwälte, CEOs, CFOs, alle haben ihre Austauschplattformen, sind insgesamt tatsächlich 23 Stück. Und wenn die zwei Veranstaltungen machen, ist das Jahr ja schon voll. Ne? Und so ist es auch. Also wir haben eher im Moment das Problem, nicht möglich zu vermeiden, dass wir zwei an einem Tag haben. Es ist permanenter Austausch und vielleicht auch das eine Besonderheit des GWA. Der Austausch betrifft eben nicht nur die Chefebene, sondern alle Mitarbeitenden. Also jeder Berater oder jede Beraterin in der Agentur ist eingeladen, im Forum Beratung mitzuwirken. Und seit wir das haben, wächst der Verband auch sehr stark, weil das wird als extrem wertvoll. Es ist halt Peer-to-Peer Austausch, Weiterbildung im Prinzip, die man sonst nirgendwo kriegt.
Super. Und die Fäden laufen bei dir logischerweise?
In der Geschäftsstelle, nicht nur bei mir.
In der Geschäftsstelle zusammen. Wie viel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast du?
So 10 FTI.
Ja. Alle in Berlin?
Gar keiner in Berlin, außer unserer Justiziarin und okay. Mir. Sonst sind alle in Frankfurt. Genau, mitten in der Stadt.
Sehr gut.
Ja. War ich gestern noch.
Was? Okay. Wir kommen nachher, gehen wir ja auch tiefer rein, ne? Einmal, was die einzelnen Plattformen so auch bewegt und was die Themen sind und auch deine Tätigkeit hinter den Kulissen. Du musst ja viel auch in dem politischen, darf ich Lobbysumpf sagen, aber ne, Lobbyismus muss gemacht werden, ja, um auch einfach, dass die Interessen der Mitglieder auch vertreten werden. Was hast denn du gelernt und studiert?
Ich habe Betriebswirtschaftslehre gelernt, studiert und auch promoviert auf dem Thema internationales Management, was eine ganz gute Ausbildung ist eigentlich. Damit kann man ja fast alles machen. Und Verbandsgeschäftsführer gibt es ja jetzt auch keinen Ausbildungsberuf. Das kann man auf alle möglichen Arten und Weisen werden. Soll ich noch aussehen?
Was? Gerne, ja. Spannend. Ja, wo hast du studiert?
Ich habe in Gießen studiert und da auch am Lehrstuhl für internationales Management promoviert, auch an der Uni gearbeitet, war auch sehr lustig und sehr interessant. Und bin danach zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung ins Wirtschaftsressort. Habe da über einen ganz komischen Themenmix, nämlich einerseits internationale Börsenregeln und IFRS versus US GAAP versus HGB. Deswegen bin ich auch, glaube ich, bei der FAZ gelandet, weil das konnte keiner damals. Und da waren die vielen Übernahmen. Dann Unternehmensberatungen und diese ganzen nahen Dienstleister. So. Und jetzt wirst du selber drauf kommen, Werbeagenturen. Das war auch mein, und das habe ich auch lange gemacht, 7,5 Jahre lang. Kannte dann eben auch die ganze Branche. Bin dann aber erstmal zu einer Unternehmensberatung, nämlich zu Kienbaum, in die Unternehmenskommunikation. Und da war das Besondere, dass wir hatten externe Kunden dort. Es war also eine quasi Agentur. Ich habe sogar mal einen Pitch mitgemacht, also selber mitgemacht. Da war ich aber nur kurz, denn dann kam der Anruf vom GWA und ja, da dachte ich, Verband habe ich zwar keine Ahnung, wie das geht, aber die sind ja alle nett. Und das hat sich bewahrheitet. Es ist wirklich natürlich ein Riesenvorteil dieser Branche, sind diese Menschen, die dort arbeiten. Ne? Und ja, das ist jetzt 15 Jahre her, also es hat sich auch als eine nicht so völlig verkehrte Entscheidung herausgestellt.
Na, sehr gute, glaube ich, und auch sehr wichtig. Gab es irgendwann jetzt in den letzten 15 Jahren auch mal einen Zeitpunkt, wo der, ich nenne mal das Wort Niederlage, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, das passt vielleicht nicht ganz, ne? Aber so ein Downer einfach, wo du sagst, boah, da hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen man arbeitet so gegen Windmühlen.
Naja, ohne das jetzt an konkreten Dingen festmachen zu können. Aber diese Struktur eines Verbands, die ja eine zweite Führungsebene hat. Also ich leite ja nur die Geschäftsstelle. Ein Verband wird aber ja geführt, so steht es in der Satzung, so ist es auch im Vereinsrecht festgeschrieben, vom Vorstand. Und man kann sich ja vorstellen, wenn man das so lange macht, dass jetzt nicht unbedingt jeder Vorstand genauso tickt wie man selber. Und das war nie irgendwie, weil du sagst Niederlage, das nicht. Aber es geht dann mal einfacher und mal nicht so einfach. Ne? Weil beide haben ja so, also der Vorstand und gerade der oder die Präsidentin haben so Vorstellungen und man selber hat die Erfahrung, was funktioniert und was nicht. Und es ist ja klar, dass in so einer, und da rede ich jetzt über alle Verbände dieser Welt, nicht nur über den GWA, dass da Spannungen entstehen können. Das ist aber die große und ganz große Ausnahme. Also hier reden wir wirklich von ganz wenigen Tagen. Das meiste ist wirklich, wenn man das 15 Jahre macht, hat man natürlich auch eine gewisse Erfahrung, wie man in so einem anspruchsvollen Konstrukt agiert. Und insofern so wirklich die Niederlagen oder so nicht. Nee.
Teil mal die Erfahrung, mit diesen Erfahrungen, ne? Wie geht man mit so einer schwierigen schwierigen Situation um? Also haut man da auf den Tisch wahrscheinlich jetzt weniger, ne? Sondern moderiert mehr oder?
Ja. Auf den Tisch hauen ist ganz falsch, weil wer bin ich, auf den Tisch hauen zu können? Und das wäre dann wahrscheinlich auch die zu erwartende Reaktion. Das kann man nicht machen. Nein, man versucht so viel wie möglich von dem Erfahrungs-Know-how, das man hat, von dem so funktioniert, dass eher nicht. Und denkt auch mal an die Aber auf keinen Fall konfrontativ, dann ist man ja verloren und dann funktioniert das auch nicht. Nee, das musste ich auch nicht bisher. Nee. Aber die Moderation, man muss sich ja vorstellen, da gibt es Mitglieder, die entsenden einen Vorstand. Der setzt einen Geschäftsführer ein, der leitet eine Geschäftsstelle. Und am Ende soll die Geschäftsstelle machen, was die Mitglieder wollen. Da sind zwei Layer dazwischen. Das zu moderieren ist anspruchsvoll, aber das ist auch sehr reizvoll.
Das glaube ich. Was treibt dich an?
Mich treibt wirklich jetzt beruflich ja. Mitglieder nutzen. Sonst, das ist ganz eindeutig. Das ist auch, das Wort können die in der Geschäftsstelle nicht mehr hören. Ich glaube auch im Vorstand nicht, obwohl sie es jetzt auch gerne selber benutzen. Aber Mitglieder nutzen, Mitglieder nutzen, Mitglieder nutzen. Das sind Mitglieder wie die Agentur, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Die geben ja auch einen Beitrag und die wollen was dafür haben. Und die wollen auch was dafür haben, was sie sonst nicht kriegen, weil sonst brauchen sie es ja nicht. Ne? Also und das ist eben ganz klar, dass wonach ich alles, was ich tue, jede Entscheidung, die ich fälle, bringt das was, bringt das nichts, und zwar nicht mir, sondern den Mitgliedern. Weil wenn es den Mitgliedern was bringt, bringt es am Ende uns allen auch was. Und es bringt neue Mitglieder. Und das treibt mich auch. Mitglieder gewinnen.
Ja.
Genau. Und das geht nur über diese Nutzenargumentation. Und deswegen, das kann ich in einem Wort kann ich das zusammenfassen.
Und persönlich, was treibt dich privat an? So in dem, ja, das ist ja dann schon, das zieht ja auch so einen Job und das Moderieren und Zuhören und eben, man muss ja auch Emotionen da sehr, vielleicht ab und zu sehr gesteuert, ne, auch mal unterdrücken.
Klar, also immer, ich bin immer noch beim Job. Da treibt mich natürlich auch schon diese der Versuch, politische Entscheidungen, die unsere Branche betreffen, zum Positiven zu beeinflussen. Und zwar nicht, indem ich da irgendeinen Unsinn erzähle, sondern indem ich den Politikerinnen und Politikern die Folgen ihres Handelns und ihrer Vorhaben für unsere Branche deutlich mache. Mehr nicht. Also dieses, hoffentlich machen die keinen Quatsch, der am Ende nicht nur uns auf die Füße fällt, sondern auch nichts bringt. Das treibt mich auch schon an, bei den Themen, die ich da jetzt gerade habe, auf die wir ja gleich sicherlich noch zu sprechen kommen.
Ja, sehr ganz spannendes Thema. Du hattest von Mitgliedern gesprochen. So, kann man so grob eine Zahl definieren, wie viele Mitglieder ihr so vertretet im Ende?
Kann ich ganz genau sagen. Ja. Im Moment sind wir 152. Ja. Aber es gibt schon wieder ein paar Aufnahmeanträge, über die wir befinden müssen.
Genau. Und im Endeffekt dann skaliert man natürlich hoch. Das werden so ein paar 10.000 dann wahrscheinlich Mitarbeiter.
Die genaue Zahl ist aufgrund von Börsenregeln niemandem bekannt, aber es ist eine fünfstellige Zahl auf jeden Fall und eher so im unteren fünfstelligen Bereich. Genau.
Welcher Tipp, auch gerne aus dem Studium noch oder als in deiner Tätigkeit als Doktor, war für dich so maßgeblich auch ins Leben, den du auch jemandem mitgeben würdest, ne? Beruflich.
Das ist schwierig. Das ist schwierig. Also mein Doktorvater hat immer unheimlich viel Wert auf Genauigkeit gelegt. Genau. Das habe ich auch wirklich, so dieses kleinkarierte, detailhafte, das stört mich dann noch teilweise an Journalisten und so, wenn die das nicht sind und so. Das vielleicht. Ansonsten ein Tipp, den ich Studierenden immer gebe, ist, guckt nicht so sehr aufs Einstiegsgehalt, sondern überlegt euch, mit welchen Menschen ihr zusammenarbeiten wollt. Das finde ich jetzt Allerwichtigste. Was hilft mir eine aus Einstiegsgehaltserwägungen gefällte Karriereentscheidung, wenn ich in einer Branche lande, in der ich einfach nicht klarkomme, weil diese Menschen sind überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge? Das wäre vielleicht ein Tipp an jüngere Leute. Und und ansonsten würde ich immer sagen, auch das Thema werden wir vielleicht gleich noch anschauen. Wenn man also so viel über Work- und Life-Balance nachdenkt, dann stimmt irgendwas nicht. Weil ich finde, das sollte gar nicht so hart zu scheiden sein, sondern ineinander übergehen. Dann ist eigentlich alles gut.
Ne? Wie sieht denn deine Work-Life-Balance aus, wenn man das einmal nach dem Begriff heute bemüht?
Das ist eben aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, bei meinem Job ja ganz schwierig. Wenn ich jetzt abends auf einer Veranstaltung in Berlin bin, bei der irgendwie Abgeordnete sind und ich unterhalte mich mit denen über, dann habe ich ja nicht das Gefühl, dass ich arbeite, ja. Und da muss ich auch nichts in eine Balance bringen. Ne? Also ich habe ja nicht deswegen dann eine niedrigere Lebensqualität, weil ich in dem Moment nicht vor dem Fernseher sitze und entspanne. Das insofern, das Kann ich aber gut auseinanderhalten. Also ich arbeite jetzt nicht jeden Tag bis 10 oder sonst irgendwas. Das geht schon alles. Aber ich für mich stellt sich die Frage gar nicht so. Ne? Ich empfinde meine Arbeit nicht so sehr als Arbeit, dass ich da unbedingt noch eine Balance dagegen halten müsste. Ich sage den Studierenden immer, ich habe so ein paar Lehraufträge, deswegen komme ich immer wieder auf dieses Studierenden-Thema.
Rein damit, das ist super, ja.
Ich sage denen immer, also für mich ist die Definition von Arbeit, ich gucke auf die Uhr, denke, es sei schon 5 und es ist erst 3. Wenn das so, das war bei meinen Ferienjobs immer so. Ja, ich dachte, das kann doch nicht sein. Ja. Und dann ist es zäh, mühsam, man ist nicht intrinsisch motiviert. Das ist bei mir im Moment, ich denke immer, verdammt, 6 Uhr und jetzt schon wieder der Tag rum und dann mache ich auch gerne noch mal ein bisschen hier und da. Und insofern habe ich das Thema so gar nicht. Und ich finde auch jeder, der das wirklich so hart hat, sollte mal nachdenken, dass so gut ist.
Ja, das ist schön, ja, weil das ist, glaube ich, dann so der ideale Weg, wenn Arbeit...
Den man in Agenturen, glaube ich, auch erreichen kann.
Ja?
Ich glaube schon.
Kommen wir nachher ja auch noch dazu, glaube ich, bei dem Thema Arbeitszeitmodelle und auch Arbeitsmodelle an sich. Trotzdem die Frage, wie entspannst du?
Ich entspanne vor allem, also wir haben einen Hund, mit dem muss man sich entspannen, mit dem muss man einfach Runden drehen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch eine relativ hohe Durchschnittszahl, was Kilometer pro Tag anbetrifft. Das ist schon mal ganz gut. Sport natürlich, zu wenig. Und Musik. Musik hören, Musik machen.
Gibt es so eine Art Lieblingsmusikrichtung oder Band?
Das wechselt quartalsweise mindestens einmal.
Quartalsweise.
Ja. Also es ist ein sehr breites Spektrum. Wirklich sehr breit. Also es gibt ein paar Sachen. Hip-Hop kann ich nicht so viel mit anfangen, außer mit dem Oldschool.
Ja. Oldschool Hip-Hop?
Ja, so.
Deutsche also, oder
US? Nee, Deutsche überhaupt nicht. Das geht nicht an mich. Geht
ist es so Richtung Cypress Hill und House of Pain und ja, die Richtung?
Cypress Hill schon, aber auch tatsächlich so ganz nah auch an Punkrock wie Beastie Boys und so. Das geht noch, aber es ist wirklich nischig. Eher auch ganz klassische The Who und 70er Jahre Rockmusik, Funk-Zeugs, aber auch neumodischer, elektronischer. Es ist wirklich sehr breit. Jazz auch, alles möglich. Bis hin zu Schönberg und diesen Stravinsky, diesen schrilleren Klassiker.
Ja. Super. Du hast ja auch einen Lehrauftrag, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie viel Zeit musst du da investieren?
Nee, die Zeit...
Oder wie läuft das ab? Ne? Machst du das einmal in der Woche oder die Vorlesungszeit?
Es ist unterschiedlich. Also je nach... teilweise ist es auch nur ein Tag mal und teilweise eine Stunde im Quartal so pro Woche. Der Zeitaufwand ist nicht mehr groß, weil der ist ja am Anfang einmal, wenn man das vorbereitet. Ne? Und ich habe ja auch so ein Lehrbuch geschrieben für Leute, die sich also aus der ökonomischen Perspektive mit Werbung auseinandersetzen wollen. Und darauf kann man halt auch schöne Vorlesungen aufbauen. Dann macht man die Charts und dann hat man die und dann ist das kein großer Aufwand mehr. Da muss man sich da noch nicht mehr groß vorbereiten, erst recht, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat.
Fällt dir, du machst es ja da wahrscheinlich nicht erst seit gestern, fällt dir eine Veränderung bei den Studierenden auf? Stichwort auch Generation Z und was danach jetzt kommt, ne?
Ja, ich habe ja das Privileg, dass ich das ja wirklich ganz nah beobachten kann, denn wir haben ja ein Format, das heißt Junior Agency.
Genau, habe ich gesehen. War jetzt, glaube ich, vor letzte Woche, ne?
In Stuttgart.
Ja, in Stuttgart.
Vor ein paar Tagen. Ja, jetzt
toller Event, ja, muss man sagen.
Absolut, mein Lieblingsevent. Ich gehe immer gerne hin, obwohl ich eigentlich keine Rolle habe, außer morgens mal Hallo zu sagen. Streamen wir übrigens auch immer, wer sich dafür interessiert. Man kann die, glaube ich, komplett bei YouTube angucken. Da arbeiten also 8 Teams von Studierenden, gecoacht von der GWA-Agentur, auf einem realen Kundencase und präsentieren dann und kriegen dann Gold, Silber, Bronze. Also einmal sozusagen die Simulation des Agenturalltags inklusive Award vom Pitch bis hinten hin durchexerziert in einem Semester. Und da gibt's schon ganz klare Veränderungen zu beobachten. Also vor allen Dingen so wie die auftreten, weniger. Also die können sehr gut präsentieren. Wirklich, man ist beeindruckt. Ich hätte das nicht so gut gekonnt, weil wir es auch nie praktiziert haben damals im Studium. Aber wie die an Kommunikationsfragen rangehen, das ist schon sehr interessant. Also es ist natürlich viel mehr Social. Und es ist, also klassische Werbung kommt praktisch nicht mehr vor. Ja? Und auch die Erwartungen, die sie haben, wie sich die Kampagne dann über gewisse Kanäle fortpflanzt, das ist schon komplett anders. Aber so Vorurteile wie, die wollen irgendwie nicht arbeiten und auch, hey, die kann man da nicht sehen. Also die sind hoch motiviert und wir würden uns freuen, wenn also jedenfalls dieser Ausschnitt, den ich da präsentiere, wenn die in Agenturen anfangen würden.
Bist du so ein Social-Media-Mensch? Also Instagram, TikTok oder lässt du das liegen?
Ich lasse das liegen. Das hat auch Gründe. Einerseits habe ich keine Zeit. Zweitens ist es auch für die Arbeit in Berlin nicht wirklich hilfreich, wenn die Politiker, mit denen man sprechen will, Politikerinnen, sehen, dass man da die ganze Zeit auf diesen Kanälen unterwegs ist, weil das ist nicht so richtig vertrauensbildend. Ne? Also alles, was ich sage, könnte dann einen Tag später irgendwo, deswegen halte ich mich da aus dem Grund zurück, aber es ist im Wesentlichen Zeit.
Schöne Überleitung, ne, zu deiner Tätigkeit dann mit den Politikern. Jetzt für unsere Zuhörer, wie sieht sowas aus? Ne? Es passiert etwas, vielleicht ein Interessenkonflikt, du greifst dann, ich beschreibe mal, du erzählst dann bitte, wie es richtig ist, ne? Nimmst den Hörer und bittest um ein Gespräch oder wie muss man sich das vorstellen?
Es hat viele Wege. Also zum ersten Mal bin ich davon überzeugt, muss man wirklich in Berlin vor Ort sein, was der GWA ja erst seit 2017 ist. Das ist ganz wichtig, weil es gibt so viel Informelle, es gibt so viel Treffen hier und dann macht der kleine Verband diese Landesvertretung, hier ein Sommerfest, da ein Neujahrsempfang. Da sollte man präsent sein schon mal. Es ist ein Netzwerk aufbauen auch. Ich mache das auch nicht alleine, wir sind zu klein, sondern ich mache es immer mit den Kollegen zum Beispiel auch vom BDU, ne, den Unternehmensberatungen, weil wir haben in 90% der Fälle bei den Themen, die wir da verhandeln, die absolut identische Interessenlage, völlig klar. Na, auch die wollen flexible Arbeit haben wie wir und so weiter und so weiter. Das ist schon so eine eingeschworene Truppe. Aber es gibt auch Veranstaltungen, die wir im Bundestag selber initiieren, auch mit dieser mehr so parlamentarische Frühstücke, Abendessen, wo dann also mehrere Fraktionen zusammenkommen dann auch, die mit dem jeweiligen Thema eben betraut sind und dann diskutieren wir das mit denen, stellen mal eine eigene Studie vor und so. Und es geht, wie gesagt, immer darum zu zeigen, wie es in unseren Branchen aussieht. Ne? Also dass unsere Branchen vielleicht auch ganz anders ticken, als die, auf die gerade reagiert wird, indem man irgendein Gesetz formuliert. Kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf.
Oder gib gerne mal wenn es geht, ne, wenn man das machen darf, ein konkretes Beispiel. Ne? Also
ganz klar Arbeitszeitregeln. Ne? Das BMAS, also das Hubertus Heil, möchte ja immer noch am 8-Stunden-Tag festhalten. Obwohl es eine EU-Richtlinie gibt, die sagt, die Wochenarbeitszeit ist maßgeblich, die will ja nicht umsetzen. Und das ist natürlich für uns, die wir so projektgetrieben arbeiten, mit sehr unsteten, sondern mehr so zyklischen Arbeitsabläufen, ist das natürlich blöd. Ne? Also wir müssen immer 8 Stunden da sitzen, egal ob wir jetzt gerade 12 brauchen oder nur 6. 8 Stunden sind die Maßgabe. Man kann das in Maßen natürlich irgendwie schon so ein bisschen flexibilisieren. Man darf ja 10 und muss die dann ausgleichen innerhalb eines halben Jahres. Aber warum nicht auf Wochenarbeitszeit? Es würde die Flexibilisierung nochmal deutlich erhöhen. Unseren Ansprüchen und auch die der Unternehmensberatung, deswegen sind die mal dabei, würde das deutlich besser entsprechen. Aber er will nicht.
Also Ralf, warum nicht?
Das ist eine gute Frage. Also ich empfehle einen Podcast mit Herrn Heil. Weil ich verstehe es wirklich nicht. Ich habe ja auch mit ihm konnte ich noch nicht sprechen. Wir haben es ihm angeboten, er wollte nicht. Aber aus seinem Umfeld, wenn ich da Fragen stelle, kriege ich seltsame Antworten. Weil,
Beispiel?
Naja, ich frage dann, warum fasst ihr im BMAS denn nicht die Arbeitszeiten sehr weit, also sehr flexibel, Wochenarbeitszeit? Dann werdet ihr doch dem anderen Ziel, andere Baustelle, Tariftreue, nämlich mehr Leute in Tarifbindung hineinzuwegen, näher kommen. Weil wenn ihr sowieso alles schon eng, ich könnte jetzt die Antwort nicht wiedergeben, weil die schien mir auch nicht besonders plausibel.
Ich fände es jetzt total spannend.
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie die ticken. Das kann mir auch keiner erklären. Es ist seltsam.
Und jetzt, wir waren ja vorhin schon mit dem Thema, ne? Wie gehst du dann vor? Jetzt als merkst du, okay, der Heil will gar nicht sprechen oder hat Wichtigeres aus seiner Sicht zu tun. Die Argumente, die klar auf dem Tisch liegen, weil das operative Geschäft läuft, wie gerade besprochen, ein Agenturbusiness ist nun mal peakgetrieben und projektgetrieben. Da gibt es Studien, es gibt, ich glaube, alles Mögliche an Charts. Ihr präsentiert es bei einem Parlamentarierfrühstück, aber es kommt da nicht durch und was machst du dann?
Ja, gut, die Erwartung darf ja auch nicht sein, wir treten da auf, der guckt sich die Charts an und sagt, oh,
der Ralf.
Shame on me. Ja. Alles falsch, wir machen alles anders. Das darf es ja nicht sein. Also dieser Anspruch wäre auch, aber gar nichts zu sagen wäre auch völlig falsch. Und da hilft halt auch Redundanz, was ja ansonsten tödlich ist. Ne, wiederhole dich nicht. Da muss man sich wiederholen. Von allen Kanälen. Hier, von links, von rechts. Die Studie hier platzieren. Und man hat natürlich da auch Leute, die kennt man dann schon länger und die sind einem gewogen und die sind auch in der Partei, die das dann anders sieht, die aber auch Regierungsbeteiligung hat. Und dann spricht man mit denen und dann so geht das dann halt. Es ist ein stetiges Arbeiten. Ja, aber da gibt es jetzt nicht die eine Lösung und den Schalter drücken wir und dann geht alles. Man muss halt immer dranbleiben und gucken, dass die Perspektive der Branche dort einfließt. Mehr ist es ja nicht. Also bei Lobbyismus ist ja immer so negativ besetzt. Auch da gibt es sicherlich schwarze Schafe. Aber im Wesentlichen ist das ja Politikberatung. Der Sigmar Gabriel hat es ja mal gesagt, wir sind Universaldilettanten. Ja. Wir haben von morgens bis abends Dinge zu entscheiden, von denen wir nichts verstehen können. Sehr ehrlich und sehr richtig. Aber deswegen muss man natürlich die Perspektiven möglichst aller Player zumindest gehört haben, wie man dann damit umgeht und sagt, ja, ich habe das jetzt gehört von den Agenturleuten, das überzeugt mich aber immer noch nicht. Und es gibt ja auch andere Unternehmen, die da ganz anders unterwegs sind und die Arbeitnehmenden wirklich ausnutzen. Und deswegen tut es mir leid für die. Das ist ja alles in Ordnung. Aber wir müssen einfach den Versuch machen, an diesem ganzen Prozess mitzuwirken. Und beim Thema Tariftreue hat es ja auch ganz gut funktioniert.
Genau, das ist ja einer, war jetzt ja erst neulich, ihr habt einen Riesenerfolg da gefeiert. Vielleicht auch nochmal kurz, erzähl doch mal die Story, ne? Wie ihr es gemacht habt, wie lange es gedauert hat. Ja.
Also da jetzt eindeutig und kausal.
Das musst du mir, ich bin ja kein Journalist, das musst du mir durchgelassen.
Bitte. Okay, also wir waren da beteiligt, keine Frage, auch durch wirklich Gespräche die mit den maßgeblichen Leuten. Es ging einfach darum, es gibt wieder eine EU-Richtlinie, 80% der Unternehmen sollen in die Tarifbindung in jedem EU-Land. Das in Frankreich locker erreicht, bei uns sind wir bei 53. Und das müssen die Länder dann auf diesen 80% Anteil steigern oder sie müssen erklären, warum es nicht so ist. Und das BMAS hat jetzt gesagt, na, wir wollen nicht erklären, warum das nicht so ist, sondern wir wollen es steigern. Und haben dann über Mindestlohn und Vergaberecht versucht, den Anteil tatsächlich zu steigern, dadurch, dass sie gesagt haben, öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen mit Tarifbindung. Denn da gab es dann so ein paar Schlüsselmomente, wo ich dann klar gemacht habe, bei uns gibt es kein Unternehmen mit Tarifbindung, gar keins. Bei den Unternehmensberatungen dasselbe. Es gibt null. Also ich habe dann wirklich einfach die Frage gestellt, wie gehen wir denn dann miteinander um? Ich wollte gar nicht auf dem Gesetz. Ich wollte einfach nur, wie wollen wir denn damit umgehen? Weil sie wollen ja nicht keine Agenturen mehr beschäftigen im ganzen öffentlichen Sektor und sie wollen sich ja sicherlich auch weiterhin beraten lassen, möglicherweise. Und das hat dann so einen gewissen Prozess in Gang gesetzt. Und ich habe jetzt vorletzte Woche in einer Veranstaltung, also wirklich auch auf meine Frage, also wir sind ausgenommen.
Sehr gut.
Das wissen die Mitglieder noch gar nicht. Also das können wir
dann. Dann haben wir hier schon so ein kleines
Scoop.
Ja, genau, Sneak Preview. Wie lange hat der Prozess gedauert?
Das ging sogar relativ schnell. Also dieses Gesetz ist relativ, das ist ein Jahr, würde ich sagen, anderthalb, mehr nicht. Ganz anders als jetzt mit dem Werberestriktionen, die das Ernährungsministerium davor hat. Das zählt sich ja wie Kaugummi.
Ja. Ja, ich glaube, da kommen wir auch gleich noch dazu. Cannabis auch, ja, ist auch nochmal ein ganz witziges Thema. Hand aufs Herz, Ralf. Du hast jetzt 15 Jahre und wahrscheinlich auch schon länger schon, ne, mit internationaler BWL und beobachtest Märkte. Nimmt aktuell die Politik zu viel Einfluss in die Marktwirtschaft, aus deiner Sicht?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die, glaube ich, gar nicht zu beantworten ist. Denn, warum ich das jetzt so komisch beantworte, ist, wir haben ja nun mal auch Themen wie Klimawandel. Da kann man ja wirklich die Frage stellen, ist es da nicht sogar zu wenig? Ich sage jetzt nicht, es ist zu wenig, sondern die Frage muss man sich ja mal stellen mit Blick auf das, was wir da wirklich an Bedrohungen haben und mit Blick auf den Weg, den wir da gehen müssen. Passiert da genug? Oder ist es aufgrund von schwieriger Vermittelbarkeit nicht zu wenig? Deswegen, es gibt viel zu viel Bürokratie. Das kann man sicherlich sagen. Also jeder Versuch, da wirklich was zurückzunehmen, statt über, jetzt müsst ihr auch noch Tarifbindungen einführen, damit ihr Aufträge kriegt, was ja jetzt nicht kommt, das ist auf jeden Fall, die Belastung ist viel zu hoch. Also jeder, der da irgendwas macht, hat einen Berg von bürokratischen Dingern. Nur ein Beispiel, das ich jetzt selber erlebt habe. Wir haben einen Mitarbeitenden jetzt in der Geschäftsstelle, der kommt aus Argentinien. Es ist ein Albtraum. Bloß weil der aus Argentinien kommt, was man da an Bürokratie hat mit allen möglichen Behörden und was man nachweisen muss und dies und jenes. Ja, so werden wir das Fachkräfteproblem nicht in den Griff kriegen. Wenn die Leute dann sagen, ja, nee, dann lasse ich es lieber, gebe dem Kollegen aus Argentinien lieber keinen Job, weil den Aufwand tue ich mir nicht an. Also zu viel Bürokratie. Und bei den anderen Fragen müsste man sich jedes Feld nochmal extra angucken.
Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs, willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools, komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool, von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen auf avery.io/podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery.
Werbung Ende.
Was ja auch ein Thema ist, welche dieser, oder aus dem Nähkästchen geplaudert oder gefragt, ne, welche Partei ist denn eigentlich überhaupt offen und gesprächsbereit auf die Themen?
Also die sind in Abstufungen gesprächsbereit und man wird sich nicht wundern, wenn die Partei, die der Wirtschaft am nächsten steht, am gesprächsbereitesten ist. So ist es schon, ja. Und ansonsten kommt es auch ein bisschen auf die Ebene an, ne? Also auf der Arbeitsebene geht das, kriegt man die Termine. Je höher man kommt, desto unterschiedlicher wird es auch. Ja.
Aus deiner Erfahrung, mit deinem Blick drauf, wir haben das vorhin auch schon mit einem GWA-Mitglied, wir sind ja auch heute hier bei der Familie Redlich, das darf man sagen, und da hat André Redlich hat gesagt, aus seiner Sicht jetzt mit 23 Jahren als Unternehmer hat das Gefühl, jetzt ist einmal ein Punkt erreicht, wo jetzt geht nicht mehr. Es ist, wie du auch sagst, ne, zu viel Bürokratie, man weiß gar nicht mehr eigentlich, ja, wie man das überhaupt in ein vernünftiges Verhältnis letztendlich setzen soll. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es aus deiner Erfahrung, aus deiner Sichtweise die Möglichkeit, dass das auch mal wieder weniger wird? Weil wir sind ja immer in so einem, man hat ja das Gefühl, es wird immer noch mal draufgepackt, ne? Und selten wird mal wieder was gestrichen oder rausgenommen. Aber das wäre wahrscheinlich ein Ansatz, den man zumindest mal verfolgen sollte.
Zumindest Lippenbekenntnisse dazu gibt es ja. Es gibt ja Bürokratieabbauinitiativen, aber es ist natürlich für einen Politiker viel verlockender, etwas Neues zu tun, als etwas Altes zurückzunehmen. Und also die Beharrungsvermögen von Bürokratie ist schon sehr groß. Also bin da skeptisch. Aber es muss passieren. Das verstehe ich, André. Ich bin froh, dass ich kein Unternehmer bin an der Stelle, sondern angestellt, weil das nimmt einem ja auch jede Freude, wenn man da ständig mit neuen Dingen konfrontiert wird, die nicht immer wirklich auch sinnvoll sind. Ne?
Aber das würde, also der Erfahrung nach würde das bedeuten, Ralf, dass es nicht weniger wird. Ne? Es würde dann irgendwann, der Kessel würde irgendwie, irgendwann wird der Deckel platzen.
Mir fehlt ein bisschen der Glaube. Ja. Also ich wünsche, ich hoffe, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, die ja jetzt dann abgegeben wurden, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass es wirklich passiert.
Wie stehst denn du zu den Themen 4-Tage-Woche, Homeoffice und hybrides Arbeiten? Wie schaust du da drauf? Auch jetzt mit den, ihr habt da glaube ich auch unterschiedlich, hast du ja vorhin gesagt, Plattformen bei euch jetzt im GWA-Verband mit einzelnen Streams, das ist glaube ich auch eins der Themen, die sicherlich alle Agenturunternehmer, ne, umtreibt. Wie schaust du drauf?
Also zunächst mal wird da das Rad nicht wieder zurückzudrehen sein. Also sowas wie, ihr kommt aber jetzt bitte dann alle wieder 8 Stunden in die Firma, ist eine Ausnahme. Und ich höre auch sowas kaum oder also wirklich nur ganz selten. Sondern in der Regel ist wirklich die Herausforderung, wie machen wir das jetzt? Selbst der GWA und seine Geschäftsstelle sind eine virtuelle Organisation. Also die Belegungsquote der Geschäftsstelle ist nie 100%. Doch, wir haben einen Office-Tag, da sind wir dann alle dort. Auch die aus Berlin kommen. Aber ansonsten, so ist es jetzt halt. Also das hat Corona nochmal beschleunigt, aber das hat halt nochmal eine ganz neue Perspektive auf dieses Thema geworfen. Zu Recht, finde ich, weil es hat ja auch viele positive Effekte. Auch viele Herausforderungen, gerade in Unternehmen, die wie Agenturen ja auch eine starke Kultur haben und eine Kultur in einem virtuellen Konstrukt aufrechtzuerhalten, ist natürlich eine anspruchsvollere, als wenn man das in den eigenen Räumen inszeniert. Ne? Also ich bin ja in ganz vielen Agenturen gewesen und man kriegt ja das Gefühl für die Agentur, indem man die betritt. Man geht rein und denkt, ah, okay, verstehe, so ein bisschen. Wenn das wegfällt oder nicht mehr ganz da ist, dann muss man es irgendwie kompensieren. Das ist wirklich eine Herausforderung, das höre ich auch von Agenturchefs. Herausforderung. Aber die Vorteile sind natürlich auch da. Ne? Und du sagst es ja auch noch 4-Tage-Woche und so. Das sind jetzt so Einzelfall-Dinge. Es gibt Agenturen, die das ja auch schon praktizieren, die das auch praktizieren müssen, je nachdem, wo sie sind, welche Mitarbeitenden sie haben, wie die Kundenstruktur ist, geht das und muss das auch sein? Und andere sagen, brauche ich nicht, mache ich nicht, gibt's nicht. Das ist jetzt kein, bei der 4-Tage-Woche sehe ich noch nicht so diesen wirklichen Trend, dass das jetzt in die Breite wirklich überall, sondern es wird fallweise eher praktiziert, während dieses hybride Arbeiten und diese ganzen dezentralen Modelle, Homeoffice, Mobile und so weiter, das werden wir nicht mehr so richtig eingefangen kriegen, was auch nicht schlimm ist, wenn man es gut macht.
Jetzt aus deiner Sicht auch, weil du ja wirklich mit den wichtigsten Agenturen arbeitest, welche Tendenzen haben die letztendlich bei dem Thema Kultur, weil Kultur wirklich wichtig ist für eine Unternehmung, ne? Wir reden ja gerne auch, wenn man so ein bisschen, ne, Purpose und Sinn, und hat man Sinn, wenn man im Homeoffice sitzt und an seinen Rechner schaut und Erfolg und auch Niederlage, nochmal das Wort, ne? Alleine sozusagen mit sich ausmacht. Siehst du da spannende Tendenzen, also, oder welche Hebel werden da in Bewegung gesetzt, die man auch, ja, die sind ja für uns alle auch spannend?
Das ist ganz schwierig zu beantworten. Also so tief sind meine Einblicke nicht.
Fragen heute, gell?
Ja, das ist gut. die sind aus so einer Helikoptersicht schwer zu beantworten, und die sind auch, jede Agentur ist ja wirklich anders. Also es gibt Ähnlichkeiten, aber es gibt keine Identitäten. Jede Agentur ist anders, und diese Andersartigkeit begründet sich eben genau im Rangehen an solche Themen. Also die einen machen so, die anderen machen so, die einen machen nochmal Team-Events, die anderen machen alles mögliche Regelungen, ihr müsst dann aber doch so und so. Da gibt es tausende von Möglichkeiten, die jeweils individuell auf die eine Firma angewendet werden und auch nur auf die eine Firma anwendbar sind. Und das ist bei allen Fragen so. Also man sagt nur, die Agenturen, ganz schwierige Verallgemeinerung eigentlich. Ja, also auch die Branchenpresse neigt ja auch zu sowas. Das Geschäftsmodell der Agenturen ist jetzt bedroht durch X. Ist ja immer was Neues.
Kommen wir auch noch dazu.
Im Moment haben wir das eine. Ja, aber es gibt Agenturen, die machen Digitallösungen in Store, und dann gibt es Mediaagenturen, und dann gibt es Social-Media-Agenturen, und dann gibt es Agenturen, die sind auf dem öffentlichen Sektor. Die sind die Herausforderung dieser, nur der, die ich jetzt gerade mal genannt habe, die sind ja komplett unterschiedlich. Die stehen vor anderen Problemen, vor anderen Chancen, und insofern ist so eine Verallgemeinerung auch bei der Frage leider schwierig.
Wenn du den US-Markt anschaust, den deutschen Agenturmarkt, jetzt, ich muss nochmal verallgemeinern, ne?
Klar.
Siehst du eine stärkere Tendenz in diese Richtung Network? Also, dass sie einfach sich zusammenschließen zu größeren Groups, weil wir haben ja eine stark inhabergeführte Landschaft, ne? Wie sind da zumindest mal aus deiner Perspektive Trends und Sichtweisen?
Also es gibt so einen Konsolidierungsdruck schon so ein bisschen, aber der ist relativ schwach ausgeprägt, finde ich. Der ist, glaube ich, auf diesen unteren Ebenen, wo die kleineren Firmen sind, da ist der viel stärker, weil wir hatten mal vor gar nicht so langer Zeit mehr als 30.000 Player in dem Markt, also 10.000 weg.
Also sind da, sie weg, oder, weil du vorhin ja auch schon gesagt hast, ne? 15.000 sind One-Man-Shows, aber können, waren das dann 10.000 One-Man-Shows oder sind eben...
Das weiß ich nicht, ja. Aber jedenfalls ist das nicht stabil, ja. Während, wenn man sich die Großen anguckt, man kann ja mal die Inhaber-Rankings der letzten 10 Jahre angucken, da ist jetzt nicht so furchtbar viel Bewegung, dass da Player drin sind, die nicht drin waren und neue, sondern das ist schon sehr... statisch will ich jetzt auch nicht sagen, weil es wächst ja alles, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da, wer weiß, welche Konsolidierungsdinge haben. Was einem so einfällt, sind ja dann so Dinge eher wie das Accenture mit Sinna Schrader und Kolle Rebbe sich einkauft in diesen Markt. Das ist aber ja was ein bisschen anderes. Ne? Das ist was anderes. Also das jetzt hier auch das, dieses Heimat-TBWA-Thema ist ja auch interessant, weil da hat ja der Inhaber das Network übernommen und nicht umgekehrt. Ne? Das ist ja auch interessant. Also das sehe ich. Hier sind die Inhabergeführten, ich zähle jetzt auch mal Scholz & Friends als Inhabergeführte, was ja auch nicht stimmt. Das ist schon sehr stabil. Es gibt, wie gesagt, immer so ein paar, diese Konstruktion mit den vielen Buchstaben, früher mal Sadler, Hennessy, YML, Wundert, man Thompson, das ist so eine Konsolidierungsgeschichte. Aber sonst ist das schon eigentlich eine, auch bis unten hin, wenn man die Top 50 anguckt, relativ stabile Geschichte.
Unterstützt ihr auch oder habt ihr die Möglichkeit zu unterstützen, wenn es jetzt zum Beispiel um Expansion geht und sagt, neue Märkte auch anzugehen? Weil unser Markt ist ja schon sehr, viel findet einfach logischerweise in Deutschland statt, logischerweise. Ne? Liegt ja auch schon in der Natur der Sache. Aber das wird ja wahrscheinlich, zumindest Wachstum, wird gern benutzt und gebraucht, ja, auch um Geschichten zu erzählen. Das ist ja, wir reden ja über einen statischen Markt. Klar, wir sind, glaube ich, 3,3% gewachsen, laut dem GWA-Bericht von 23 und 19% mehr Einstellung, was ja schon mal echt, echt gut ist, auch durch KI. Aber trotzdem ist es natürlich nicht, sind es jetzt keine Wachstumsraten, ne, um wahrscheinlich in die Luft zu springen am Ende des Tages. Und die Frage, also wie schaut ihr auf Agenturmärkte außerhalb von Deutschland? Vielleicht formuliere ich es so. Was siehst du da? Gibt es da Muster? Ist es anders?
Die Themen sind ein bisschen anders. Ich habe mich gerade mit meinen Kollegen vom EACA, wir sind ja Mitglied im Europäischen Verband, unterhalten. Die haben ein bisschen andere Themenlage, aber auch nur in der Schwerpunktsetzung. Ansonsten entwickeln sich die Märkte da, glaube ich, auch relativ so wie der deutsche. Aber da müsste ich jetzt mal nochmal in die Zahlen gucken, ehrlicherweise. Da bin ich jetzt nicht so. Tatsächlich ist ja, wie du sagst, unsere Themen sind wirklich rein national. Ja, also ich werde gelegentlich konfrontiert mit Fragen wie, wir brauchen einen Food-Experten, eine Food-Partneragentur in Polen. Hast du jemanden? Das kann ich dann über unsere Mitgliedschaft im EACA immer lösen. Aber das ist auch eine Ausnahme. Die Themen, die der GWA hat, sind nationale Themen. Deswegen gucken wir auch nicht so sehr in die anderen Märkte. Wir sind jetzt wieder beim EACA dabei, das wird ein bisschen zunehmen. Aber die Mitglieder kommen auch nicht mit, kümmere dich mal um Markt XY. Auch im Vorstand wird das wenig beredet. Das ist eher ein nationales Thema.
Ist eine Annahme von mir oder kannst du die bestätigen, dass im europäischen Umfeld es eben nicht diese Regulierungswut gibt, beispielsweise Time-Tracking und so weiter? Ich weiß, es gibt ein europäisches Gesetz, aber wird das so gläubig umgesetzt wie bei uns? Also nur mein Interesse halber, in Portugal zum Beispiel. Ja. Gerade ist so ein Markt, der ja, so ein bisschen auffloriert und spannend ist für viele, auch aus steuerlichen Gründen natürlich, aber...
Meinst du jetzt die Länderregulierung oder die EU-Regulierung?
Also es ist ja eine EU-Regulierung, die eigentlich auf die Länder übertragen wird, ne?
Teilweise
aus meinem Verständnis.
Teilweise nein, genau.
Aber so, wir haben ja gern so, das liegt ja, glaube ich, in unserer preußischen Natur, dass wir es dann auch durchziehen und möglichst gut tracken. Jetzt frage ich mich, ob das zum Beispiel in Portugal oder in Italien oder in Spanien auch so strikt ja, eingefordert wird. Nur mal einfach Interesse halber, ne? Oder ob es da eher so, ne, was ja auch so ein Bild zeigt, ne, was die da in Brüssel. Ja. Dilettantisch, hattest du, glaube ich, vorhin gesagt, ne? mit Gabriel, ja, also da irgendwie versuchen umzusetzen, ist so weg von unserer Branche, wir machen es einfach nicht.
Ja, das kann ja jedes Parlament dann für sich entscheiden. Und das ist ja, ich habe es ja eben auch geschildert, an diesem Und diesen zwei Richtlinien, die EU-Richtlinie sagt, 40 Stunden Arbeitswoche wird ja hier nicht umgesetzt. Und die mit der Tariftreue, also bitte 80%, die wird umgesetzt. Ja. Wie das in anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Ich würde aber mal die These behaupten, dass es da genauso wie in Deutschland so ein je nach politischer Konstellation in dem Land Cherry-Picking gibt, wenn es Richtlinien sind. Die passt uns jetzt, wenn wir eher Sozialdemokraten sind, machen wir das. Und wenn wir eher Liberale sind, machen wir es nicht oder umgekehrt. Also das kann man so, das hat jetzt, glaube ich, kein Länder, sondern eher, wer ist denn da gerade an der Regierung
Faktor? Ja, also ich frage, weil ich halt gar, ich bin da überhaupt nicht bewandert. Und mich würde es nur mal, wir hatten neulich nämlich einen Vortrag vor einer internationalen Agenturvereinigung und die waren ganz überrascht, ja, dass es überhaupt europäische Time-Tracking-Richtlinien gibt. Und die sind aus dem Nachbarländer. Ja? Also von daher, deswegen wollte ich dich mal fragen, wenn ich die Chance habe, mit dir hier zu sprechen. Ich schwinge jetzt mal auf das Thema KI. Wie schaust du drauf?
Wieso überrascht mich das nicht, dass das
jetzt das kommt? Weiß ich nicht.
Komisch, ne?
Komisch, ne?
Ja, KI ist natürlich im Moment die, ich nenne es mal despektierlich, Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber es ist natürlich nicht nur eine Sau, die dann wieder weg ist, sondern das kommt auch, um zu bleiben. Und jetzt ist natürlich die Frage, die ja immer kommt. Ich habe diese Frage schon 15.000 Mal in meiner Karriere. Das fing an mit meinem Journalisten. Kam immer irgendwas. Und das ist jetzt das Ende der Agentur. Es waren die Unternehmensberatungen, die also jetzt, also die können das ja alles viel besser. Die haben ja die großen, die können ja mit großen Datenmengen besser umgehen. Jetzt mit dem Internet ist das Ende der Agentur. Und dann, ich weiß nicht, was alles noch. Und KI ist natürlich auch jetzt von vielen, das ist, also jetzt aber wirklich, ja. Dabei, du hast ja den Monitor erwähnt, sieht man ja, wie die Agenturen tatsächlich mit dem Thema umgehen. Das heißt, sie sagen, wir bauen unser Geschäftsmodell. Geschäftsmodell besteht aus drei Komponenten, nach meiner Definition, nämlich aus dem Reason for Being, aus der Wertschöpfungsarchitektur, also wie mache ich das, wofür ich da bin und wie verdiene ich Geld, Ertragsmodell. Ja, und wie betrifft uns das? Und die sagen, wir gucken uns jetzt die Wertschöpfungsarchitektur an, also diesen mittleren Teil unseres Geschäftsmodells und gucken, was kann man da jetzt sozusagen automatisieren und die freien Kapazitäten, wie können wir die nutzen, um mehr Value aus der Wertschöpfungschain rauszuholen? Das ist die Frage, mit der sich Agenturen im Moment beschäftigen. Klingt jetzt für mich nicht wie das Ende der Agenturen, sondern möglicherweise für nachlassende Bedeutung gewisser Wertschöpfungsstufen, dieser sehr umsetzungsnahen, also wirklich die Vorstufe der Reinzeichnung oder sowas. Oder diese frühen Kreativprozesse, bei denen also wirklich der Grafiker 200 Entwürfe macht, von denen dann am Ende drei und dann entscheidet der CD wirklich. Das kann man natürlich alles jetzt viel schlanker machen, ja. Auch beim Texten. Diese ersten Vorschläge kann man jetzt mit ChatGPT produzieren. Aber am Ende, das kreative Produkt ist ja nur bedingt aus meiner Sicht automatisierbar. Denn auch das, was da automatisierbar ist, da mache ich jetzt mal den Vergleich zum Journalisten, weil damit kenne ich mich aus. Es wird ja im Moment so ein bisschen, ich überspitze jetzt so ein bisschen. Bitte. Es wird ja im Moment so ein bisschen getan, so Journalisten brauchen wir ja nicht, weil ChatGPT kann die Artikel ja schreiben. So auf dem Niveau wird ja auch oft über Agenturen geredet. Das kann ich jetzt wirklich sagen, das Schreiben war bei mir 5% der Arbeit. 95% sind Sachen, die in die Vorbereitung gehen. Also das Aufbauen eines Informantennetz und Informantinnennetzwerks zum Beispiel. Die Pflege dieses Netzwerks, immer mal wieder Veranstaltungen gehen, sich schlau machen, hier und da und dort. Wie soll das eine KI machen? Also diese Basis für dann eben doch die Nachrichten, die dann auf einem vernünftigen Niveau, auch die Zweit- und Drittmeinung, wer kann mir die geben? Ich kann das ein, ich habe Vertrauen zu dieser Quelle und so weiter. Es ist ja viel mehr als das Schreiben dieses Artikels. Und so ist es bei Agenturen natürlich auch. Bis man mal zu dem von mir aus Midjourney gepinselten Bild kommt, ist ja 95% des Prozesses durch. Es gibt Strategie, es gibt Insights, die da reinfließen. Man hat lange Erfahrung mit der Marke. Man kennt die Historie dieser Marke ganz genau. Man kennt die Historie der Leute, die bei der Marke arbeiten. Man kennt die Leute, die bei der Marke arbeiten. Man kennt die Leute, die diese Marke nutzen. Und das alles fließt ja in dieses kreative Produkt ein, das ja auch mehr ist als jetzt nur die Auslieferung von Text und Bild, sondern clevere Ideen hier, clevere Ideen da, mal ein Event, mal das. Also will sagen, es wird in der Diskussion irgendwie die Wertschöpfung der Agentur stark verkürzt dargestellt. Und dann kommt so ein schräges Bild. Und es wird weniger geguckt, wenn wir uns das jetzt angucken, wo kann das die eigentliche Wertschöpfung der Agentur unterstützen? Und wenn man sich den Monitor anguckt, ist ja genau das, wo auch der Daumen oben ist. Ne? Also KI wird uns in den Prozessen entlasten und so, dass wir mehr Fokus auf die eigentlich werthaltigen Dinge legen können. Und die einzige Herausforderung, die jetzt daraus wirklich entsteht, man braucht natürlich dann ein besseres Preismodell als jetzt. Wenn du mich jetzt aber über Preismodelle fragst, dann sage ich sofort, würde ich ungern was zu sagen, weil dann hört das Kartellamt mit und ich krieg Ärger.
Okay, ich frage dich trotzdem. Ich frage es anders. Thema Pricing, weil das wirklich ein... Kann man die Leistung, die über eine KI erbracht wird, also sollte man sie äquivalent abrechnen zu der Leistung eines Menschen in dem Umfeld Agentur? Ich frage dich. Wenn du nicht antworten möchtest...
Sehr schwierig, weil das kann auch da, wie zu den Mitarbeiterzahlen in der Agenturbranche, glaube ich, niemand im Moment beantworten, weil das hat ja auch so eine rechtliche Frage, die man klären muss. Nämlich die, entstehen Urheberrechte und kann ich die Urheberrechte übertragen? Das ist aber noch weitgehend, wenn ich richtig informiert bin, ungeklärt. Also wenn ich dir da jetzt irgendwas zu sage und jemand hört das, der sachkundig ist, sagt der, was redet der
denn? Alles okay, das ist auch völlig in Ordnung.
Gut.
Darf ich dich fragen, wie du zu dem Thema Urheberrecht bei KI produzierten Sachen stehst?
Super schwierig. Also hier müsste jetzt wirklich ein Experte sitzen und selbst der würde wahrscheinlich die Frage nicht zu 100% beantworten können, weil das Thema ist auch für die, es gibt so Ideen, wie man das auslegen könnte. Wir haben dazu auch schon Fortbildungen und alles, aber eine wirkliche, wasserdichte Rechtsprechung und kann es ja noch gar nicht geben. Also das ist dünnes Eis, für mich. Gut, viel zu dünn.
Ich radel jetzt wieder zur Lobbyarbeit. Gibt es da schon jetzt Anstöße, dass ihr mit den Politikern drüber sprecht, dass man das, man muss das ja regeln?
Es gibt ja den AI
Act. Das ist ja schon Regelwut, aber man muss sich darüber aus, zumindest muss man einen Fahrplan machen. Ne?
Ja, klar. Es gibt ja den AI Act der EU, der uns aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nur am Rande wirklich betrifft und unsere Probleme nur so ankratzt. Und ansonsten, wie der Stand da genau ist, ist, glaube ich, noch nicht so viel im Gange, nach dem, was ich da so sehe. Also ich wüsste jetzt nicht, wo tatsächlich konkret über Referentenentwürfe gesessen wird, die das Thema Urheberrecht und KI regeln. Ich weiß auch gar nicht, das sind jetzt echt juristische Fragestellungen.
Mir geht es mehr um deine, ne, also einfach wie du als Mensch drauf schaust, ne? Mit der einfach auch einfach beschlagen ist und als Wirtschaftsthema angeht. Mhm. Wie schaust du drauf? Ja? Mhm.
Wie gesagt, also auf das rechtliche Thema kann ich auch so nicht wirklich drauf schauen, weil ich wirklich nicht weiß, wo der Stand da ist. Ich kann zum Beispiel auch nicht die Frage beantworten, reden wir hier wirklich über Gesetze oder über Urteile, die Gesetze, die es schon gibt, angewandt auf KI-Themen betreffen. Auch das wäre ja ein Weg, dass man sowieso, haben wir doch alles, jetzt muss man nur gucken, inwieweit gilt das hier? Inwieweit ist die Schöpfungshöhe hoch genug oder was auch immer? Das könnte jetzt unsere Justiziarin viel besser beantworten. Also da
halten wir uns bedeckt heute noch. Nein, also mich hat es wirklich interessiert, wie du drauf schaust, ne? Und ob bei den Politikern oder ob da schon irgendwie auch mal eine Alarmglocke irgendwie läutet. Ne?
Alarmglocken,
es gibt, ja. Es gibt ja auch Szenarien, ne? Die nicht so schön aussehen würden. Ne?
Gut, die uns dann nur am Rande betreffen, das ist natürlich eine ganz andere Fragestellung, ja genau. Das, was da so alles, wenn man es zu Ende denkt, passieren könnte, ist natürlich schon bedrohlich.
Siehst du es mehr als Chance generell oder als Risiko? Persönlich?
Beides, ja. Also ich bin irgendwie, ich bräuchte das jetzt nicht.
Ja.
Es liegt aber oldschool, ja, vielleicht auch. Also das ist jetzt so ein Fortschritt, der erfolgt ist, der mich jetzt nicht vom Hocker haut. So von wegen, na Gott sei Dank haben wir das jetzt. Ich finde diese KI-Bilder doof. Bisher sind die ja auch als solche erkennbar. Die Texte taugen nicht. Also es bringt mir jetzt persönlich, wenn es morgen keine KI mehr gäbe, würde mich das kaum irgendwie interessieren. Aber das ist jetzt wirklich ganz privat. In den Agenturen ist das was ganz anderes. Für die ist das also zu Recht ein Riesenthema. im Sinne eben, wie ich es eben erläutert habe, da
Prozessoptimierung
und Geschäftsmodellentwicklung und so weiter und so weiter.
Wie schaust du aktuell auf das Thema, weil es auch immer wieder hochkommt, ne? Pitch umsonst oder nur bezahlt? Es gibt ja Richtlinien eigentlich, oder es gibt, weiß ich nicht, ob man es Richtlinien nennen kann. Ne?
Aber von uns gibt es gar nichts.
Gar nichts.
Ja? Nee, weil wir es nicht dürfen. Ja. Also ich bewundere immer Verbände, die Richtlinien und Empfehlungen und so weiter, also unsere Justiziaren und die uns beratenden Justiziare anderer Verbände auch und so, die raten uns dringend ab. Also es ist einfach eine Branchengepflogenheit, und es hat viel mehr mit Fairness und Umgang zu tun, als dass man das jetzt irgendwie in Regeln gießen und durchsetzen kann. Das kann man einfach nicht. Dann ist man sofort als Verband auf der kartellrechtlich nicht mehr so komfortablen Seite.
Gibt es Spannungen bei dem Thema?
Immer wieder, ja. Das sind, die gibt's und die gab es immer. Es gibt immer Einzelfälle auch, wo meinetwegen zu viele Agenturen eingeladen werden. Es gibt welche, da wird nichts bezahlt. Es gibt es immer wieder. Ich höre die dann auch immer wieder. Ich schreibe dann auch diese Unternehmen gerne an. Das darf ich ja auch. Ich kann mir, ne, also, dass das eben den Branchengepflogenheiten irgendwie nicht entspricht, was sie da gerade machen. Wir können nur als Verband keine Regeln erlassen und dann sagen, da haltet ihr euch jetzt alle, weil das ist ja selbst dem Laien irgendwie klar, mehr abgestimmtes Verhalten bei einer preisrelevanten Frage gibt es ja nicht. Also insofern halten wir uns zurück, auch wenn natürlich aus der Mitgliedschaft da so ein Druck, wir können es nicht. Ich würde ja gern, aber geht nicht.
Ich muss nur mal nachfragen, so eine Art Gentleman Agreement kriegt man einfach nicht rein, weil dann wieder einer ausschert oder...
Das regelt auch tatsächlich ein bisschen der Markt. Mhm. Jetzt rede ich wie ein Liberaler, aber das ist tatsächlich so. Ja. Wir haben mal, es gibt ja Zahlen, die zeigen, wie viele Anfragen zu Pitches von Agenturen abgelehnt werden. Und das ist eine signifikante Zahl. Die schwankt so zwischen 30% und 50%. Die Agenturen leiden ja unter Fachkräftemangel, die leiden ja nicht unter Auftragsmangel. Das heißt, gerade die sehr erfolgreichen, die oft auf den Listen landen Unternehmen, und die hätten wir gerne mal, die sagen nein. Die sagen, haben wir keine Zeit für. Da gehen wir jetzt hier, da müssen wir ein Team, und das ist dann, das Team ist ja dann nicht auf den Bestandskunden, oder wir müssen es irgendwie organisieren. Wir wissen ja gar nicht, was dabei rauskommt. Du zahlst uns nichts. Nein. Also da haben wir auch schon Vorträge gehabt und so. Es gibt genaue Prozesse, wie Agenturen mit Pitch-Anfragen umgehen. Und wie gesagt, die Zahl kommt nicht von uns mit den 30% bis 50%, sondern die kommen aus dem Markt. Und im öffentlichen Sektor ist es besonders schlimm. Mich rief ein Anwalt an aus Nordrhein-Westfalen, der öffentliche Ausschreibungen im Agenturbereich betreut, und rief an, wir müssen was machen, weil wir haben hier Ausschreibungen, kriegen keine Bewerbung. Keine, null. Das zeigt, diese Ausschreibung war wahrscheinlich so, wie wir, wenn wir ein Regelwerk erlassen würden, dem nicht entsprechen. Und dann gibt es keine Agentur, die dann nur anruft. Also da gibt es schon auch eine starke Marktkraft, die da gegenhält.
Also interessant, auch das mit 30% bis 50%, ich kannte die Zahlen nicht. Also erstaunt mich, finde ich hoch. Also hoch, ne? Aber verständlich.
Ja.
Werbung.
Jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Lerne weiter Hürden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinem Problem. Keep it rolling, vom Projektmanagement zum Controlling. Ressourcenplanung, nichts gewinnen, everything is flowing. Idee überragend, Budget überzogen. Nicht mit uns, denn hier werden Probleme behoben. Wir sind Avery, für jede Agentur, egal wie groß. Die passende Lösung, Prozesse laufen hier makellos. Der Marktführer der Dachregion, das Beste für dich. Denn mit unseren Tools hast du alles fest im Griff. Kannst mit deinem Team gemeinsam Ziele anvisieren. Kassiere statt blamieren und Profite maximieren. Geh auf Avery.io und lass uns offen besprechen, welches Tool gut zu dir passt. Du kannst auch kostenlos testen. Ja.
Werbung Ende.
Jetzt springe ich noch mal kurz rein in die Verbandsarbeit. Ne? Du hattest es vorhin gesagt, verschiedene Streams. Was sind so für dich gerade die fünf Hauptstreams, an denen ihr arbeitet mit den Mitgliedern?
Thematisch oder?
Thematisch.
Gut, Thema, also die Politikthemen habe ich dir ja genannt. Ja. Ne? Also das ist Tariftreue, gut, das können wir jetzt wahrscheinlich beiseite legen. Dann die Pläne von Herrn Özdemir, die können wir nicht beiseite legen. Ganz sicher nicht, da kommt bestimmt was.
Darf ich da kurz fragen, wie du drauf schaust?
Ganz einfache Antwort. Wenn das, was im Koalitionsvertrag steht, vom BMEL, also von Minister Özdemir, umgesetzt würde, hätten wir alle überhaupt kein Problem. Denn da steht drin, an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel. Alles gut. Wir haben den Koalitionsvertrag damals wahrgenommen, alle miteinander haben gesagt, alles gut. Im Referentenentwurf steht aber was ganz anderes. Und das stört uns. Im Referentenentwurf, so wie der formuliert ist, geht es um 70% aller Lebensmittel an alle. Das ist ja was anderes. Also es ist was richtig anderes. Also es ist ein quasi faktisches Werbeverbot für 70% von Lebensmitteln. Und was ungesund ist und was nicht, bestimmt die WHO mit ihren Kriterien. Und da fallen auch so Sachen wie Humus drunter und so. Also es geht jetzt dann nicht mehr. Das ist also 70%, ne? Also sehr weit. Sehr weit.
Erklär mir mal kurz mit deinen Insights, wie kann denn sowas überhaupt dann reinkommen?
Ja, das kommt rein, weil der Minister und sein Ministerium das so aufschreiben.
Aber der Koalitionsvertrag hat ja eine andere Grundlage.
Ja, und deswegen kommt es ja auch nicht vom Fleck, weil der Koalitionspartner, einer von den beiden.
Der Gelbe,
der sagt, das will ich nicht mal in der Ressortabstimmung sehen. Deswegen, dieser Referentenentwurf steckt im Ministerium fest. Und das schon seit, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren. Deswegen, wie gesagt, das ist nicht das, was wir besprochen haben. Und ist dann zwei-, dreimal so ein bisschen abgemildert worden schon und jetzt sind so ein paar Werbeträger rausgenommen worden und so, aber es ist immer noch, es kommt ja nicht voran. Wir warten gespannt auf den neuen Referentenentwurf, ob der sich an den Koalitionsvertrag annähert. Deswegen dieses Narrativ, was man dann immer mitschwingt, die Lobby und die profitgierigen Konzerne wollen, dass Kinder dick werden, das ist nicht unser Thema. Das Thema ist überhaupt nicht unser Thema. Das Thema ist, so wie das Gesetz formuliert ist, geht es zu weit. Ja, und ich finde, das ist schon deutlich was anderes. Ne? Gegen das andere hat keiner was. Also gibt es auch jetzt genügend Selbstregulierung und es ist ja schon reguliert. Man darf ja schon alles Mögliche nicht. Ist auch okay. Ja, ich finde auch nicht, dass man Kindern mit Süßigkeiten Werbung vollballern soll. Das ist auch Konsens. Da gibt es niemanden, der sagt, doch, ich finde aber schon. So, ne? Aber dass man jetzt das so weit fasst, das geht natürlich nicht. Ja.
Glaubst du, dass das Gesetz überhaupt durchkommt irgendwann?
Ja, wie gesagt,
du begleitest sowas ja öfters, ne? Wahrscheinlich. Also ja. Kann es auch sein, dass es einfach irgendwann in den Papierkorb wandert?
Ich war optimistisch, dass das in den Papierkorb wandert, weil natürlich das BMEL ganz andere Herausforderungen hat. Ja, also es gab ja auch schon entsprechende Kommentare, so von wegen, die Bauern blockieren die Städte und du kümmerst dich um was? Ja. Das gab es ja auch schon, ne? Um so ein Rand-Rand-Thema. Deswegen hatte ich mal die Hoffnung. Aber ich habe jetzt heute genau wieder gehört, dass wohl da weiter dran rumgeschraubt wird. Irgendwas wird da wahrscheinlich kommen.
Du musst es verhindern.
Ralf. Ja, danke. Ja, nee, das sind schon auch, also wir hatten heute auch wieder in großer Runde dazu gesprochen. Das sind schon viele Verbände, die natürlich betroffen sind und noch betroffener als wir, muss man auch sagen.
Okay, das war der zweite Schwerpunkt, dritte?
Ja, also KI ist ein Schwerpunkt im Verband, ganz klar. Wirtschaftlichkeit auch und Wirtschaftlichkeit weniger jetzt in dieser Pricing-Thematik, weil es nicht geht, aber natürlich zum Beispiel auch in der wie ist denn eigentlich die Effizienz von Agentur-Kunde-Prozessen? Wie viel geht denn da in Prozessschritte, die unnötig sind? Auch ein Thema, das hat jetzt unsere Präsidentin auf die Agenda gehoben, ne? Also da gibt es auch so Zahlen, wie viel Prozent der Zusammenarbeit eigentlich tatsächlich ins kreative Produkt geht. Das ist nicht viel. Ne? Da kann man also noch viel machen.
Darf ich da kurz nachfragen? Sind das die Themen, die wir vorhin auch schon dann irgendwie hatten, dass man das halt viel in keine Ahnung, ja, Reporting oder
Korrekturschleifen. Okay. Ne, das ist auch so ein Thema. Mhm. Man rennt irgendwie los und im Zuge des Prozesses wird dem Kunden eigentlich erst wirklich klar, was er will, statt dass er das von Anfang an weiß. Oder und Personalwechsel, die dann wieder alles und so weiter. Also es gibt da in dieser Konstruktion, kann man sich auch vorstellen, Friktionen und Stolpersteine und Zähigkeiten, an die man rangehen kann. Und dann das nächste Thema, wenn das damit zufriedenstellend
ist. Ja, ich habe.
Das nächste Thema ist der Dauerbrenner Effectiveness. Ja, nicht Efficiency, Effectiveness, Wirksamkeit von Markenkommunikation. Also da haben wir natürlich den Effi als unser Vorzeigeprodukt.
Tolle Veranstaltung, muss ich kurz sagen.
Gut. Tolle Veranstaltung, aber eigentlich ja, die Veranstaltung ist ja sozusagen Cherry on the Cake. Das eigentliche Wunder des Effi ist ja, dass sich wirklich Leute hinsetzen und am Ende 130 Case Studies produzieren. Ja. Und Case Studies auf hohem Niveau. Also da sind Aufgabenstellungen dargestellt, Herausforderungen, Ziele und Maßnahmen und wie diese und die Kausalität, in der eben diese Maßnahmen bei der Erfüllung oder Übererfüllung dieser Ziele gewirkt haben. Das alles mit Tortendiagrammen, Zahlen, Forschung, Wissenschaft, allem Möglichen. Das haben wir 150 Mal jedes Jahr. Das ist natürlich ein Content-Schatz und es ist eins unserer, haben wir heute auch schon wieder drüber gesprochen, eins auf jeden Fall unserer Projekte für dieses Jahr schon, diesen Content-Schatz viel besser zu nutzen. Also wir sind ja eigentlich, indem wir den einem viel größeren Publikum öffnen. Wir haben bisher immer in diesem Award gedacht. Und dieser Content, der wurde mehr oder weniger denen zugänglich gemacht, die an dem Award irgendwie beteiligt waren. Aber es gibt ja draußen jede Menge Marketeers, die gleiche Fragestellung jeden Tag haben. Wie setze ich diesen Euro für Markenkommunikation so ein, dass er mir 1,50 rausbringt, mindestens. Und da gibt es noch jede Menge, die wir damit nicht erreichen. Und deswegen gehen wir da jetzt ganz anders ran. Wir sind ja die Harvard Business School eigentlich. Harvard Business School Ansatz in der Lehre lautet Fallstudien, Fallstudien, Fallstudien. Keine Theorie, sondern wir gucken in die Praxis, zack, also wenig Theorie. Und wir sind die Harvard Business School für Marketing Effectiveness. Und das mit dem Harvard Business Manager haben wir auch schon gesprochen, naheliegenderweise. Und wir werden jetzt gucken, dass wir diesen Content viel mehr heben, publik machen und daneben auch noch ein Handwerkszeug mit zur Verfügung stellen, den Marketeers dieser Welt, nämlich wie muss man denn eigentlich Prozesse aufbauen, um effektiv zu sein? Ja, also wann hole ich denn, wie teile ich die Daten während der Kampagne? Welcher Player muss wann was an wen übergeben, damit man möglicherweise on the fly, test and learn und so weiter und so weiter. Das gibt's ja nicht. Es gibt ja nirgendwo auf dieser Welt, in Deutschland ist mir nichts bekannt, eine Handreichung, die mir erklärt, wie werde ich denn effektiv mit meiner Markenkommunikation, also mit einem sauberen Prozess.
Ich möchte jetzt natürlich keine Schleifwerbung machen, aber die Produkte von Every helfen da. Nein, Spaß. Was mich interessiert, wie publiziert ihr das? Also ist es dann ein Magazin, was jetzt sagt, 24 Case Studies, 23 Case Studies, ne? Was ja zum Beispiel, und dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du drauf schaust, ne, in unserer Informationswut, die wir manchmal spüren, ne, dass wir zugeballert werden, nimmt man dann die Top 25 Studies raus und sagt, dann decken wir jetzt ja, in jedem Bereich 2 Studies ab? Oder ist es wirklich die Masse zu geben, 150 Studien? Mich würde es mal interessieren, ja, wie du drauf schaust, ne? Wie denkst du da?
Also
wo steht der im Denkprozess?
Es ist wirklich ganz, du bist jetzt, tauchst jetzt mitten in einen Prozess ein, in dem wir wirklich mittendran sind. Aber so viel kann man sagen, es geht natürlich um die Finalisten. Also es geht von den 150 um die 70, 80, die dann schon mal eine Jury für, boah, das ist jetzt wirklich State of the Art. Ja? Die Jury besteht ja aus Wissenschaft, Marktforschung, euch möglicherweise und so weiter. Und das ist ja schon mal so eine Vorauswahl und nur die werden auch sozusagen weiterverfolgt. Und jetzt auf welche Wahl? Das ist genau das, worüber wir gerade ganz intensiv nachdenken. Ne? Also warum nicht die Gold Cases im Harvard Business Manager und Manager Magazin, aber jetzt nicht als, das ist der Effie Award, weil das ist nicht glaubwürdig draußen. Auch wenn wir können 100-mal erklären, dass der wirklich sehr objektiv vergeben wird. Ganz anders als viele anderen Awards. Da kannst du nicht schummeln, das sind die besten Cases. Das ist wirklich eindeutig so. Wir haben einmal eine KI, die Cases bewerten lassen, eines Jahrgangs, und die kam zum selben Ergebnis wie die Jury. sehr interessant. Mhm. Also ein unbiased, einfach eine Maschine hat draufgehört, hat gesagt, das ist für mich Gold, das ist Silber, das. Und die Jury hat genau selber entschieden. Also insofern, wir würden aber dieses Award-Thema wegnehmen, weil das sind Case Studies. Das sind die besten, und das ist ja auch so, es sind die besten Cases, was Marketing-Effektivität anbetrifft, eines Jahrgangs. In verschiedensten Fragestellungen. Sales Activation, Brand Experience, dieses, jenes, Social, lalalala. Und ich finde, das ist eine sehr wertvolle Handreichung für jeden Marketier, weil das ist ein Daily Business. Und wir wollen dann eben auch tatsächlich auf ihn zugeschnitten, das ist deine Branche, das ist dein Anlass, hier findest du einen Fall, wo es besonders gut funktioniert hat und hier findest du die Handreichung, wie du einen Prozess aufsetzen kannst, um dahin zu kommen. Das ist im Moment das Ziel.
Und der generierende Part ist damit auch einverstanden, das zu teilen.
Warum sollte er da was dagegen haben? Das ist ja, das hilft ja allen. Ja? Die ganze Veranstaltung wird anders wahrgenommen, nämlich als was fast schon Wissenschaftliches, als was betriebswirtschaftlich Relevantes und nicht als die Werber feiern.
Ja, die Werber feiern, ja.
Wir feiern ja auch, ja. Wir feiern auch super. Ja. Also die Gala ist ja wirklich großartig. Ja. Wir machen ja auch eine Konferenz übrigens, weil du sagtest, auf welchen Medien. Da stellen wir ja auch die Goldsieger alle vor. Und die Konferenz war in Leipzig jetzt voller als die Gala. Also da sieht man, es ist auch wirklich Bedarf und Nachfrage für diesen Content.
Also super. Okay, das war der vierte. Gibt es noch ein Thema, Schwerpunkt? Das sind aber vier Themen, hatten wir jetzt schon.
Dieses Work-Life-Balance-Thema und überhaupt, also ich fasse es mal einfach zusammen unter diesem HR. Die DEI. Haben wir genügend, repräsentiert die Mitgliedschaft in Agenturen, was Personal anbetrifft, eigentlich die Bevölkerung angemessen? Haben wir genug Leute mit Migrationshintergrund? Haben wir genug Leute mit Behinderung auch? Haben wir diese, jene, nicht nur Frauen, Männer, das ist, glaube ich, in Agentur mittlerweile, da sind wir sehr weit, könnte immer noch weiter sein. Es sind allerdings auch in der Vergangenheit leider ja wenig Agenturgründungen durch Frauen erfolgt. Ich hoffe, das ändert sich mal. Deswegen ist die Männerquote da in den inhabergeführten Agenturen immer noch hoch. Ja, aber so, das ist nicht das Thema, sondern wirklich dieses Inclusion-Thema, dieses, was ja auch bedeutet, sind Agenturen sozusagen Denkräume, in denen ich alles sagen kann? Ne? Also ohne Angst zu haben, ich werde irgendwie, wie schaffen wir sowas? Das ist ja wichtig. Ja? Dafür haben wir auch ein extra Forum, das sich mit solchen Themen auseinandersetzt, auch mit Unconsciousness Bias. Ich bin in irgendeiner Personalverantwortung und protegiere immer nur Leute eines bestimmten Typs. Nämlich eigentlich mich. Ja, dazu hatten wir auch schon eine Schulung. Also dieser ganze HR-Bereich ist natürlich immer enorm wichtig. Ja, Bezahlung, D&I, you name it. Diese ganzen Sachen. Work-Life-Balance hatten wir eben. Homeoffice, Mobile, Workation gibt es ja auch.
Wie schaust du auf Workation? Gestern hatten wir eine ganz schöne Diskussion im Podcast. Da war irgendwie, kam so ein Bild von einem Strand in Bali, der komplett mit Plastikmüll zu ist. Ne? Aber da war keiner von den Workation Personal Brand Guys hat irgendwie aufgerufen, den mal gemeinsam zu reinigen. Ne? Fliegt man halt auf die Philippinen und macht da weiter. Mhm. Wie schaust du drauf?
Ich finde es jetzt, also hätte ich im GWA jemanden, der das wollte, hätten wir eine anspruchsvolle Diskussion. Ich finde das dann irgendwann schwierig. Also irgendwo ist dann der Punkt, gerade in so einem kleinen Team, und Agenturen sind ja auch gerne mal nicht ausufernd groß, dass dann da einzelne, also dass dann da wirklich Leute gar nicht mehr da sind. Also ich will es mal so formulieren, der Druck auf, ich brauche nun mal Leute auf die Agentur in dem Sinne, der muss schon sehr groß sein, um das dann auch noch zuzulassen. Ich finde das wirklich schwierig.
Anderes Thema noch, als dich gefragt, auch als mit dem Background Journalismus, Gendern in der Sprache. Was ist deine Meinung? Einfach mein Interesse, es geht jetzt ja wieder mehr zurück, auch mit Verboten. Und so ein Söder dann in Bayern sagt, machen wir nicht mehr.
Na gut, Herr Söder ist jetzt nicht unbedingt der, an dem ich mich orientiere.
Das dachte ich mir schon, aber der ist mir gerade eingefallen.
Ja, aber es ist ja auch typisch, dass das von ihm kommt. Ja. Ne? Also,
nicht so deins?
Ich mache das einfach, ganz einfach. Also das ist bei uns in der Branche völlig üblich, wenn du es nicht machst, fällt es auf. Und es hat auch, finde ich, so eine Berechtigung natürlich. Ja, warum ist alles maskulin formuliert? Es ist ja rein historisch nur zu erklären. Und ich kann diese Argumente nachvollziehen, aber ehrlich gesagt, ich mache es einfach und Punkt. Ich hab da mit einem Verbandskollegen, der findet das ganz wichtig und will sich da irgendwie positionieren. Ich sage, na, wieso? Nö, mach das einfach.
Ich finde es auch wichtig. Ich habe einfach, wenn ich es vergesse, habe ich ein schlechtes Gefühl. Das nervt mich aber gerade eigentlich so, ne, in dem Spektrum, ne, dass wir da manchmal so, es hat wieder so ein, leider ein Touch, aber mit, ich glaube, die Generation jetzt schon nach uns und so, die haben das sowieso schon gut drin, ne, aber dass man so das Gefühl hat, man hat es irgendwie, ne, nicht mal absichtlich, ja, irgendwie, mir geht's ja heute auch wieder, ne, Zuhörer und dann vergesse ich irgendwie Zuhörerin. Und
da ist mir auch schon aufgefallen. Erst
Zuhörerin, danke, Ralf, ja.
Ich habe es bestimmt auch an einer Stelle vergessen.
Ja, ich schneide es dann nochmal raus. Ne, aber es macht es irgendwie, ne, ein bisschen, man muss ein bisschen, ja, ich glaube, man muss dann bei der Sprache einfach wieder so ein bisschen vorsichtiger, aber einfach darauf Acht geben. Ist ja okay, eben. Achtsamkeit, ne, ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes oder Schlechtes.
Ja. Nee, eben. Also das kann man jetzt ja nicht zurückdrehen, indem man erklärt, ich mache da nicht mit. Also macht man es einfach mit. Und ich finde es, ich finde es jetzt auch nicht, dass ich da jetzt jeden Tag mich drüber aufrege und versuche, das wieder Rad wieder zurückzudrehen. Nein, wir hatten die Rechtschreibreform bei der FAZ und dann gab es da ein Riesenregelwerk, welche Formulierung übernehmen wir jetzt, was mit Doppel-S machen wir, aber das wiederum nicht. Und das war natürlich auch ein Albtraum. Aber redet heute noch jemand über diese Rechtschreibreform? Also die Sprache ist eben etwas, was sich historisch entwickelt und sich dagegen zu stemmen, hat in der Regel keinen Sinn. Der Tag hat 24 Stunden. Ich habe keine Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich mache das einfach. Tut doch nicht weh.
Weil es mich auch interessiert, wie du drauf schaust, weil es auch mit Werbung zu tun hat. Die alten Medien sterben ja so ein bisschen. Ne? Oder nicht sterben ist ein hartes Wort, aber
doch.
TV, ja, Zeitung. Wie schaust du da drauf, deine Meinung?
Wir unterstützen ja die Initiative Use the News, die ja jetzt eine Kampagne hat, Ja der Nachricht. Das ist viel verheerender, als, glaube ich, alle so glauben. Also wenn ich mir angucke, wie die Altersstruktur der klassischen Medien ist, ja, mir hat neulich mein ehemaliger Kollege von der FAZ mal gesagt, wie viel Prozent, ich kann das jetzt gar nicht wiedergeben, es war schauderlich, mehr als 80 Jahre alt sind. Das ist ein zweistelliger Wert und da steht keine Eins vorne. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. 70, auch schon mal. Ja, das ist die Leserschaft der FAZ. Das ist beunruhigend. Ne? Ich kann mir vorstellen, bei ARD, ZDF ist es ja genauso. Mhm. Ne? Also,
ich glaube, alle linearen Fernsehsender, alle ich glaube, der ProSieben-CEO, der hat neulich jetzt, glaube ich, neue Zielgruppe ist 29 bis 50. Ja?
Ja.
Und ich, als ich dort war, waren es, glaube ich, noch 18 bis 29 gefühlt. Also innerhalb von einem Jahrzehnt oder ein bisschen mehr hat sich das mal komplett gedreht. Ja?
Genau, und da gibt es auch noch mehr Zahlen, die einen gruseln lassen. Nämlich nur noch 28% der zwischen 18- und 24-Jährigen interessieren sich für Nachrichten. Und ich rede jetzt hier von Nachrichten als nach journalistischen Kriterien mit journalistischem Handwerk erzeugten Neuigkeiten. Das ist die Definition. Nicht das Posting von Herrn Fröbel zu irgendeinem Thema, sondern eine Nachricht, die einen klaren Absender hat, von jemandem, der das gelernt hat, der das kann. Nur noch 28% dieser Altersgruppe interessieren sich dafür.
Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Noch eine Zahl vielleicht vorweg. Ja. 10% der Bundesbürger, unabhängig von der Altersklasse, vermeiden Nachrichten aktiv. Die Gründe können auch hier, also einmal Lügenpresse, das ist die Fraktion, ne, die sagt, ja, Tagesschau, mit dir rede ich nicht, Lügenpresse. Und dann eben aber auch vielleicht dieses kann ich alles nicht mehr ertragen. Ja, das ist ja jeden Tag nur so. 10%. Jeder Zehnte. Also das ist ja, wenn man jetzt in Wahlen denkt, ist das ja schon mal, ob die jetzt zur Wahl gehen, gut informiert zur Wahl gehen oder nicht gut, ist das schon mal ein Ding. Ne? Und dann eben, das wird dann ersetzt durch irgendwas, was unter dem großen Decknamen Social Media läuft. Und mich treibt das sehr um. Gleich ein Termin dazu auch wieder. Weil ich finde, wir brauchen doch eine einheitliche Informationsbasis, wenigstens in den grundlegenden Fragestellungen. Sonst können wir doch keine Wahlentscheidung fällen. Ich kann ja auf dieser Informationsbasis, die aber so in einem Minimum Konsens erzeugen muss, dahingehend, dass alle sagen, das stimmt schon so. Und dann kann man das ja bewerten und auf der Bewertung eine Wahlentscheidung fällen. Wenn aber diese Basis nicht da ist, sondern alle sagen, ich habe aber gehört, dass, Ich habe aber gehört, und jetzt kann man ja irgendein Thema nehmen, ne? Klimawandel gibt's gar nicht, den menschgemachten. Oder die Themen kann man jetzt alle durchdeklinieren. Du hast das ja mit Sicherheit auch mitbekommen, welche absurden Meinungen da rum, die dann aber wie ein Fakt behandelt werden. Und wenn die Leute nicht mehr unterscheiden können, und die Gefahr sehe ich gerade ganz gewaltig, wenn ich diese Zahlen da höre und auch sonst, wenn die gar nicht mehr unterscheiden können oder wollen, welche Quelle ist das und welche Qualität hat diese Quelle? Ich habe es ja eben erzählt. Man hat als Journalist ein Netzwerk aus Informanten, damit man nicht auf einen angewiesen ist, sondern dass einem mit fünf Leute sagen, ja, das ist schon richtig, wie der das gesagt hat. Oder bedenke aber mal das, sodass man sagt, jetzt weiß ich, wie es wirklich ist. Schreibt das auf. Das passiert ja da nicht. Ne? Da wird ja irgendwas aufgeschnappt und zack. Und es wird ja auch in den sozialen Medien, du merkst, ich rede mich gerade ein bisschen in Rage.
Mach, aber das ist gut. Ich habe auch gleich zwei, drei, ich weiß mich
interessiert. Ich höre jetzt dann auch gleich auf. Es wird ja auch gar nicht irgendwie geclaimed in den sozialen Medien. Also ich meine, wenn wir Werbung machen, steht da Anzeige. Wenn da steht, wenn da irgendeiner was raushaut, ja, und sei es auch ein Ex-Journalist, die tun sich da ja teilweise auch leider nicht so besonders positiv hervor, ich nenne keinen Namen, dann muss man das nicht. Also, ne, also und lauter so Sachen. Und wenn man mal bei den einschlägigen Plattformen guckt, was da so passiert, dann wird einem ja schlecht.
Also ich versuche es in der Zwischenzeit, weil ich finde das ein extrem wichtiges Thema. Ich habe eine Frage. Aus deiner Sicht würde angemessen über die Bauernproteste berichtet? Ich sage dir, warum ich so frage. Es gibt die Tagesschau, die sich bei mir, bei uns eingebürgert hat, das schaue ich täglich an. Und natürlich durch die sozialen Medien sehe ich was auf Instagram und TikTok und Facebook, glaube ich, können wir vergessen. Aber die beiden Kanäle jetzt zumindest mal bei mir, auch wegen den Kindern, dass man das so ein bisschen verfolgt, was da läuft. Da war deutlich mehr Alarm bezüglich dieser Bauernproteste. Ne? Und als ich mir gerade in dieser Phase das angeschaut habe, habe ich gedacht, klar, ich bin jetzt natürlich, ich nehme es anders wahr über TikTok. Ne? Es wird mir ständig im Feed angezeigt und bei der Tagesschau ist so ein, ich will nicht sagen, es ist halt deutlich weichgekochter als das, was mir der Social-Media-Kanal da irgendwie vorspielt. Ja? Und, aber die Frage, glaubst du, also du hast ja in Berlin auch dann live mitgekriegt, alles blockiert, aber wurde aus deiner Sicht über das Thema angemessen viel berichtet in den öffentlich-rechtlichen Medien oder in allen Medien, die wir jetzt aus unserer Generation zu konsumieren? Frage, ne?
Eine super schwer zu beantwortende Frage, denn was heißt hier Angemessenheit? Man kann ja jetzt nicht sagen, jetzt haben wir hier Bauernproteste und vergessen alles andere. Also das ist ja wichtig. Wie war denn die Nachrichtenlage an diesem Tag überhaupt? Ne? Also wenn zugleich zu den Bauernprotesten Herr Trump wieder irgendeinen rausgehauen hat von wegen, wir bezahlen denen keinen Penny, dann geht der Raum natürlich für die Bauernproteste, wird schon durch die Nachricht so ein bisschen reduziert. So funktionieren ja dann Medien. Ne? Man kann ja nicht sagen, jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, wir gucken mal, was bei TikTok am heißesten ist und so machen wir dann unsere Nachrichtensendung. Das ist ja genau das, was ich meine. Das sind Journalisten, die, jetzt kannst du sagen, am Ende haben die auch natürlich Entscheidungsspielräume und machen so oder so, aber die arbeiten journalistisch. Die sagen, was sind die Themen des Tages? Ah, diese fünf. Was ist das wichtigste Thema? Dann hier, das hat die Auswirkungen, das und das. Und hier und da ist morgen auch wieder was zu erwarten. Ne? Und dann kommt da was raus. Und dann sagt man eben, wir haben so viel Zeit für die und so viel Zeit für die und so viel Zeit für die. So entsteht das ja dort. Das ist ein Riesenunterschied zu TikTok und diesen ganzen Kanälen. Die haben Platz ohne Ende. Da gibt es diese Restriktionen nicht. Also gut, dass du gefragt hast.
Ja, aber es ist eine gute Antwort darauf.
Das ist es.
Weil ich hatte so, und das ist eben auch was, ne? Das beeinflusst dein Meinungsbild. Das ist ganz klar. Gerade diese Social Media News oder was man da konsumiert, ich glaube, das ist jedem klar. Ich habe mich dann trotzdem gefragt, wann gab es denn das letzte Mal einen Bauernprotest? Wann ist das letzte Mal ein Handwerker oder der ganze Handwerksberufsstand aufgestanden? Mhm. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich auch nicht, nö.
Also wäre es für mich jetzt eigentlich ein absolutes Phänomen, das ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang, ne? Was wir einmal in unserem Land so nicht kennen. Wir reden nicht über die Franzosen, sondern wirklich über uns.
Ja, kann ja
sein. Und wir sind nicht zur Arbeit gekommen, die Straßen waren blockiert, es war lahmgelegt.
Ja.
Aber was ist das nicht? Das ist eigentlich ein Thema, wo du Dauersendung und Gibi machen musst? Also aus meiner Sicht.
Warum?
Okay. Also, ich habe ja selten einen Journalisten jetzt, oder nicht Journalisten, aber jemand, der das aus der Brille auch nochmal besser beurteilen kann und wieder das auch vielleicht in ein vernünftiges Mittelmaß setzt. Ja?
Deine Frage zieht natürlich irgendwie in die Historie, in eine Historie, in der es keine Social Media gab. Das ist natürlich auch so ein bisschen schräg. Keine Ahnung, wenn zu der Zeit, als die Castor-Behälter durch Deutschland gefahren wurden, oder als Brockdorf gebaut werden sollte, oder der schnelle Brüter, oder Wackersdorf, oder die Startbahn West, wenn es damals Social Media gegeben hätte, hättest du wahrscheinlich genau dasselbe gesagt. Warum wird über die Startbahn West so wenig? Mein Kanal läuft über, ja, und hier, ich komme nicht nach Frankfurt und dies und oh, und, ne, wir wissen es nicht, ja. Und ich glaube eben schon, dass dann eben auch Themen natürlich dann an Bedeutung zunehmen. Und wir dieses Korrektiv des Journalismus, der das dann auch an der Stelle mal in so einen weltpolitischen Nachrichtenkontext stellt, sagen, klar sind die jetzt wichtig und hier in Deutschland, aber Leute, es ist immer noch Krieg in der Ukraine. Wir haben das Ministertreffen hier, wir hatten das und das und das ist jetzt das Gesamte. Ja? Das, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich, aber das gibt es in Social Media nicht, es ist unbegrenzt. Ja.
Ja. Müssen wir Social Media regulieren? Wir sind ja beide eher antiregulativ unterwegs, würde ich behaupten. Ja. Ist das aber ein Feld, also die Chinesen beispielsweise verbieten, glaube ich, Gaming ihren Kindern und haben eine begrenzte...
Ja, Chinesen,
ne? Naja, ich meine nur, ja. Egal jetzt, ob Chinesen oder... Aber ist es, also müssen wir da eigentlich regulativer sein? Und bei anderen Punkten, die wir heute ja auch gestreift haben, sind wir überreguliert unterwegs und da eigentlich gar nicht, ja, gefühlt.
Weil es schwierig ist. Und da würde ich auch erstmal aus dem Reflex sagen, das ist bestimmt nicht der erste und richtige Weg, sondern für mich wäre der Dialog mit den Plattformen erstmal ein Weg. Nach dem Motto, hier, wir müssen mal reden. Das ist echt ein Problem. Was macht ihr denn selber so alles? Ist das aus eurer Sicht wirksam? Und habt ihr Angebote, um das in den Griff zu kriegen? Bevor wir jetzt wieder, dann würde ich mir sehr widersprechen.
Ja, ich weiß, das ist ja was ich interessant finde.
Aber Politik da an der Stelle nicht auch schon, also gibt es diesen Dialog? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Also
ich frage mich auch, warum, wenn ein öffentlich-rechtlicher Apparat, und da kann man auch diskutieren, ob das sinnfrei oder sinnvoll ist mit Gebühren und Krisenpensions, ja, das ist ein anderes
auch
Thema.
Auch kritisch.
Ja, und da darf man ruhig, ich glaube, das ist schon auch was, was man auch mal aufdrehen muss und sagt, macht es Sinn? Brauchen wir für jedes Städtchen eine andere eigene oder für jede Landeshauptstadt nochmal zwei Fernsehsender? Ich übertreibe jetzt.
Es gibt noch eine andere Diskussion an der Stelle, die, finde ich, noch relevanter ist. Denn brauche ich denn im digitalen Bereich ein wirkliches Nachrichtenangebot der öffentlich-rechtlichen Hand, das im Digitalen konkurriert mit den Nachrichtenangeboten werbefinanzierter, unabhängiger Medien, das gebührenfinanziert ist. Also wenn man sich den Staatsvertrag anguckt, Rundfunkstaatsvertrag anguckt, kann man da Zweifel haben, ob das überhaupt rechtens ist. Ne? Also wir bezahlen eine Gebühr, die ARD macht, ich rede hier nicht von Mediatheken, in denen ich die Tagesschau nochmal gucken kann, ich rede von dem originären Nachrichtenangebot auf tagesschau.de. Ja. Ja. Artikel, die jemand schreibt. Ja. Daneben sind die Artikel der FAZ oder der Süddeutschen, Spiegel, hinter Bezahlschranken. Also gehe ich doch lieber dahin, da habe ich ja schon für bezahlt. Das ist doch irgendwie seltsam. Also da ist doch ein Fehler im System. Also so Sachen muss man sich angucken. Also ich finde auch, diese ganze Medien und Social Media sind ja keine Medien, das sind Plattformen. Also da geht ja schon das Missverständnis los. Die Plattformen haben eigentlich, weil sie sich Plattformen nennen, ja gar keine, da gibt es ja keinen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts, Chefredakteur, den man belangen kann, sondern das ist eine Plattform und die sagt, na, was da passiert, also wenn das unseren Regeln entspricht und wir sind da streng, das sagen die ja immer, dann ist das ja, also bitte, ist ja nicht, das ist natürlich bei einem wirklichen Medium was ganz anderes. Alles, was da steht, kann im Prinzip gegen die verwendet werden, wenn es nicht stimmt. Also wir sind da in einem System, das sehr demokratierelevant ist, das sehr viele Systembrüche und Fehler hat. Und da würde ich mir wirklich von der Politik wünschen, dass sie da mal genau von oben drauf guckt und sagt, die Brüche müssen weg. Weil dieses System ist absolut systemrelevant für die Demokratie. Die Demokratie hat keine wirkliche Basis, außer dass sich alle darauf einigen, dass das gut ist. Das darf man auch nicht vergessen. Jede Militärdiktatur ist eigentlich, hat eine bessere Basis. Sie sagt, wir sind die Starken, wir haben die Waffen und wir machen das jetzt so. Bei einer Demokratie einigen sich alle auf diese Form der Regierungsausübung. Ja? Und das ist ja eine schwache Legitimation, wenn man es so sieht. Und deswegen die Grundlage dafür, die ist eine Informationsgrundlage und die muss man stärken. Und da passiert zu wenig.
Lieber Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du musst wahrscheinlich schon wieder zum nächsten Termin. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, das noch weiter vertiefen und alles Gute für die weitere Zukunft und auch für deine Tätigkeit im Verband. Und wir laufen uns, glaube ich,
mit Sicherheit
über den Weg. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch dir. War mir eine Freude.
Cool, man. Das ist gut gemacht.